zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Herzlich willkommen bei Zur Frage der Nation, dem Profil Politik Podcast. Innerhalb der SPÖ rumort es. In aktuellen Umfragen liegen die Sozialdemokraten weit unter dem Ergebnis der vergangenen Nationalratswahl. Und dem Parteichef und Vizekanzler, Andreas Babler, trauen viele keine echte Trendwende zu. Stattdessen geistern Gerüchte über eine mögliche Ablöse durch den Ex-Kanzler und Parteichef Christian Kern oder den sehr beliebten Finanzminister Markus Matterbauer herum. Mein Name ist Julian Kern und wie stichhaltig diese Gerüchte sind und ob sich in der SPÖ wirklich ein Widerstand gegen den Parteichef aufbaut, das bespreche ich heute mit unserem Innenpolitikchef Gernot Bauer. Hallo Gernot.
Hallo Julian, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Und mit Clemens Neuhold. Hallo Clemens.
Hallo allerseits.
Gernot, Clemens, ihr habt den Vizekanzler vor wenigen Tagen zum Interview getroffen. Wie geht es Andreas Babler in seiner Rolle und wie ernst ist die Lage für ihn und seine SPÖ wirklich?
Also es geht ihm sichtlich gut, also er wirkt zumindest so. Er genießt die vielen Termine, die er hat als Sportminister, Wohnbauminister, Kulturminister, Medienminister, Vizekanzler und SPÖ-Chef. Ich habe jetzt alles absichtlich aufgezählt, um zu zeigen, wie sehr er eigentlich angekommen ist. Wir erinnern, er war Dreiskircher Bürgermeister, hat dann die SPÖ übernommen als lachender Dritter gegen Pamela Rendi-Wagner und ihren Herausforderer Hans-Peter Doskozil. Jetzt ist er seit 9 Monaten hat er jetzt die SPÖ in die Regierung geführt und er ist sozusagen voll im Saft, nur die Umfragen sind es nicht. Die Umfragen haben Ende Oktober zum ersten Mal die SPÖ nur noch bei 17% ausgewiesen, dramatisch 4% unter dem Ergebnis der Nationalratswahl. Du hast es gesagt, von 21% im November 24, das schon das historisch schlechteste Ergebnis. Und da gehen wir jetzt ins Detail, warum wir diese Geschichte auch geschrieben haben, diese Cover-Geschichte, ist er noch der Richtige? Jetzt spricht Babler, weil wir nicht die sind, die eine Obmann-Debatte herbeischreien. Das könnte ja fast langweilen, wenn man sagt, na schon wieder in der SPÖ, ist wieder mal das übliche Gesudere über den Vorsitzenden. Aber in dem Fall ist es wirklich so, dass wir auch zeigen, anhand von tiefen Analysen und vielen, vielen, vielen Gesprächen, dass er einfach nicht zieht. Und das ist ein Problem, weil, letzter Satz dazu, sein auf die Kanzlerfrage, also wen wollen Sie als nächsten Bundeskanzler haben, sagen nur 13% der Befragten Andreas Babler. Das heißt, das ist unter dem Wert der Partei und das ist bei den anderen komplett anders. Herbert Kickl, FPÖ-Chef, ist über der Partei sogar noch in der Kanzlerfrage und auch Stocker liegt hier viel besser als Babler.
Was man da vielleicht noch im Detail dazu sagen muss zu den Ausführungen von Clemens gerade, selbst die eigenen Sympathisantinnen und Sympathisanten der SPÖ können sich Babler nicht so richtig als nächsten Bundeskanzler vorstellen. Also auch dieser Wert ist bei den anderen Kandidaten wesentlich größer. Also 80% der FPÖ-Wähler wollen auch Herbert Kickl zum Bundeskanzler haben. Bei der ÖVP ein bisschen weniger, aber auch die Wählerinnen von der Neos wollen Beate Meinl-Reisinger als Bundeskanzlerin haben. Nur sogar die eigenen Wählerinnen und Wählerinnen sehen die Person Andreas Babler skeptisch. Und es fällt natürlich weit auseinander. Also Clemens hat es schon angesprochen, welche Funktionen Andreas Babler alle innehat und wie wohl er sich fühlt in seinen Ämtern und dass er gut angekommen ist. Und ich glaube, er traut sich das alles auch tatsächlich zu. Also er kann, glaube ich, nicht sehen, dass es hier Kritik in seiner Partei gibt. Also der eine Titel des Interviews, das wir mit ihm gemacht haben, ist ja "Ich habe keine Angst". Und ein Alternativtitel, auch ein anderes Zitat aus dem Interview, wäre gewesen "Und die Stimmung ist gut, die Stimmung ist hervorragend". Jetzt kann man natürlich immer zwei Fragen stellen. Also wenn ein Politiker, von dem wir wissen, dass die Stimmung in seiner Partei eher nicht gut ist, zu uns sagt, Moment, alles ist tadellos, alles passt, worum handelt es sich dann? Verdrängt ein solcher Politiker die Realität oder weiß er es in Wahrheit eh auch genau, nur will er es natürlich gegenüber Medien nicht zugeben. Da wäre er auch es wäre auch nicht zielführend, wenn er das tut. Naja, wenn ich jetzt so genau überlege, dann weiß Andreas Babler natürlich schon, dass die Stimmung besser sein könnte, aber ich glaube, es ist ihm eigentlich egal und ich glaube, er hält es auch für ein bisschen ungerechtfertigt und versucht es auch so ein bisschen so, sich drüber zu turnen und auch zu ignorieren und das gar nicht an sich heranzulassen. Clemens hat ein berühmtes Zitat gerade gebracht, das übliche Gesudere in der SPÖ, das stammt von Alfred Gusenbauer, einem der Vorgänger als SPÖ-Parteivorsitzender, und das war bei einem Treffen mit kleinen Funktionären und da hat er nicht gewusst, dass die Kamera und der Ton schon läuft und dann hat er so gedacht, na, was wird das heute? Wird das das übliche Gesudere oder wird das was Gescheites da? Und so ähnlich, glaube ich, ist es mit Andreas Babler. Der hat, glaube ich, auch so ein bisschen den Habitus, ne Moment, ich bin euer Parteivorsitzender und so ein bisschen, seid froh, dass ihr mich habt, weil nur ich bin in der Lage, diese Partei zu retten. Und das war ja auch die Ausgangssituation. Also als er übernommen hat von Randy Wagner, Clemens hat das gut geschildert, war ja die Partei zerrissen zwischen Hans-Peter Doskozil und der damaligen Parteivorsitzenden. Und Andreas Babler war ja so etwas wie die Lichtgestalt und die Hoffnung für sehr viele, sind damals sehr viele beigetreten der SPÖ. Nur das hat sich, das ist nicht gut gealtert, weil das hat sich relativ rasch geändert.
Jetzt habt ihr schon gesagt, ihr habt euch in der Partei umgehört, eine Tiefenanalyse gemacht. Woher kommen denn diese Rufe nach einem Wechsel an der Spitze?
Also wie gesagt, es sind keine Rufe, die, wie es bei uns Journalisten so heißt, on the records erschallen, sondern off the records, also in Hintergrundgesprächen. Und da war für mich interessant, da wirklich mehrere Wochen quer durch die Bundesländer telefoniert, auch quer durch die Flügel, auch in die Gewerkschaft rein und so weiter, dass man da auch von jenen, wo man eigentlich dachte, die sind tendenziell Team Babler, auch oft diese Einschätzung hört, na, mit ihm wird es schwierig, er zieht uns nicht. Das ist etwas, was er sich wirklich überlegen muss, denn du hast schon über seine Einstellung zu dem Ganzen gesprochen, Gernot, und da ist viel dran, dass er einfach generell ein Hands-on-Typ ist. Der ist gestanden, der sagt, ich bin das jetzt und das machen wir schon. Wir haben sehr lang mit ihm geredet. Wir haben auch das einzig wirklich ausführliche Interview geführt in diesen stürmischen Zeiten mit ihm. Und da ist halt sehr klar rausgekommen, seine Hoffnung, wir arbeiten in der Regierung. Wir haben uns die Arbeit angetan, wir haben Kickl verhindert, wir haben die Drecksarbeit aus seiner Sicht, weil quasi die Schulden und all das ganze Schlamassel kam aus seiner Sicht aus der Vorgängerregierung. Jetzt packen wir das an, da haben wir nichts zu gewinnen. Aber die große Hoffnung ist, dass das dann wieder anzieht, wenn einfach die Arbeit einmal Früchte trägt. Bisher merkt man das aber nur, dass wenn etwas anzieht in diese Richtung, also wenn wer profitiert davon, dann ist es der Finanzminister Markus Matterbauer, den er ja gemacht hat, erfunden hat und der jetzt schon davon profitiert, dass er einfach die Dinge angreift, dass er die Dinge auch sehr gut erklärt und so ein gewisses Leadership ausführt. Aber davon profitiert er aber, das sehen wir auch in Daten über das Beliebtheitsranking, Vertrauenindex, profitiert er so gar nicht. Und mir fehlt die Fantasie, wie sich das ändern könnte.
Das sehe ich ganz genauso wie der Clemens, wie ich überhaupt glaube, dass nicht nur die SPÖ-Führung, sondern auch die ÖVP-Führung und Bundeskanzler Christian Stocker so einem Irrtum erliegen und irgendwie an den eigenen Schmäh glauben. Sie sagen nämlich, wenn die Reformen dann greifen, dann werden auch unsere Umfragen wieder ansteigen, weil die Leute werden einsehen, die Bürgerinnen und Bürger, dass wir Reformen brauchen und wir müssen nur groß genug die Reformen anlegen. Und ich glaube, da steckt vielleicht ein Irrtum dahinter, weil Reformen bedeutet natürlich Einschnitte. Vielleicht wird es ja der SPÖ gelingen, doch irgendwie neue Steuereinnahmen zu generieren. Das glaube ich zwar nicht, weil die ÖVP wird da dagegen sein, auch die NEOS. Das heißt, es wird darum gehen, das Budget ausgabenseitig zu sanieren. Und das sind natürlich Einschnitte bei den Bürgerinnen und Bürgern. Warum die jetzt auf einmal dann begeistert sein sollen, wenn es ein Reformpaket kommt, das zur Bedingung hat, dass bei ihnen eingespart ist, das erschließt sich mir nicht ganz. Das wird schmerzhaft werden. Und warum Bürgerinnen und Bürger für eine schmerzhafte Kur diejenigen, die ihnen diese Kur aussetzen, belohnen sollen, das leuchtet mir nicht gerade ein. Man sollte aber trotzdem, und das tun wir ja als seriöse Journalisten in der Covergeschichte, die Kirche im Dorf lassen, respektive Andreas Babler in der Parteizentrale. Also es ist nicht so, dass da jetzt schon die Palastrevolte läuft, dass da unten wird schon angeklopft und da kommen schon Ersatzkandidaten daher, sondern aus jetziger Sicht ist er schon stabil. Die Frage ist nur, wird er Spitzenkandidat, wann immer die nächste Wahl sein wird? Und da glaube ich, Clemens hat das in dem Lauftext zu dem Interview sehr gut analysiert, dass dieser Spitzenkandidat eher nicht Andreas Babler heißen wird.
Ihr habt jetzt beide schon die schwierige budgetäre Lage angesprochen und auch, dass es im Zuge der Budgetsanierung vielleicht auch noch weitere Einschnitte geben wird. Wer könnte oder würde sich denn in der SPÖ das überhaupt antun statt Andreas Babler?
Also es hat noch niemand aufgezeigt und es wurde auch noch niemand quasi gebracht. Das hätte nämlich passieren müssen, bevor man den Parteitag auch organisiert und in den statutarisch eben organisiert. Der findet im März statt und es hat kein Gegenkandidat eben die nötigen Unterschriften gesammelt. Das heißt, die Frist wäre mal vorbei. Es gäbe noch die Möglichkeit, dass eine Mehrheit im Parteivorstand doch noch wen bringt. Und da haben sich in den letzten Wochen, gab es mehrere mediale Meldungen, dass die Länder, also die Bundesländerparteien, abgesehen von Wien, eben den Christian Kern, den früheren Bundeskanzler 2016-2017, früheren SPÖ-Chef wieder favorisieren. Und das ist so die, war so ein bisschen in den letzten Wochen die heißeste Aktie. Andere verweisen wieder darauf, auch in der Partei selbst, ich habe bei meinen ganzen Gesprächen, wirklich vom linken bis zum rechten Flügel, auch von Leuten, die im sehr linken Flügel sind und sagen, Babler hat eine Chance vergeben, schade darum und so weiter, das ist unsozial, was gerade passiert. Selbst die habe ich niemanden gefunden, der ein schlechtes Wort über Markus Matterbauer verliert. Im Gegenteil. Also der zieht. Und natürlich ist es so, dass je mehr Babler hier am unteren Ende der Vertrauensskalen grundelt, muss man sagen, desto stärker schaut man aufs andere Ende, aufs obere Ende. Und dort ist Markus Matterbauer auf Platz 1. Der ist natürlich ein Fachexperte, er ist auch sehr loyal zu Babler, also der wird jetzt nicht aufstehen und sagen, ich will. Aber er ist auch loyal zur Partei. Also wenn irgendwann die Position kommt und sagt, wir können denen jetzt nicht mehr so lang zuschauen, weil Babler schafft es nicht, sich nach oben zu ziehen, andere nach oben zu ziehen. Und wir müssen dann erinnern, 2027 wählt Oberösterreich, dann kommen weitere Wahlen Anfang 2028. Da wird die Nervosität wieder steigen. Also da würde ich dann auch aus jetziger Sicht Markus Matterbauer sehen als möglichen Kandidaten. Aber bei allen dem, und das haben wir wirklich versucht rauszuarbeiten, einen Andreas Babler kann man auf keinen Fall vorschnell abschreiben. Das ist ein Kämpfer, der hat es geschafft vom Dreiskirchner Bürgermeister zu dem Multiminister, Vizekanzler. Der weiß auch, wie er Dinge dreht. Er hat auch ein richtiges Gespür mit dem Mietpreisdeckel gehabt, der halt jetzt noch nicht so greift. Also da werden andere Dinge noch kommen. Also wie gesagt, er hat, glaube ich, den Sturm, den ersten wirklich heftigen Sturm. Nicht umsonst haben wir diese Cover-Geschichte gemacht. Hat er mal aus meiner Sicht überstanden, aber das ist nicht vorbei, die Kiste.
Dazu ist ja noch eines zu sagen, um Andreas Babler loszuwerden, fehlt ja eine Person, nämlich ein Andreas Babler. Weil wenn er etwas ist, dann ist er entschlossen. Und wie er damals die Partei übernommen hat, das hat er gezeigt, dass er wirklich einen Zug zum Tor hat. Er wollte das, er hat das auch gut organisiert und ist dann so SPÖ-Vorsitzender geworden und hat sich sogar gegen den Willen der Wiener Landespartei zunächst und gegen Hans-Peter Doskozil, der doch auch viele Befürworter in der Partei hatte, damals den burgenländischen Landeshauptmann, sich durchgesetzt. Und manchmal ist es ja nicht nur strategische Spielereien, solche Machtwechseln, sondern du brauchst wirklich jemanden, der sowas auch exekutiert. Clemens hat schon angesprochen, es gibt Landesparteien, die ihn sehr, sehr kritisch sehen. Gab es einige Medienberichte, wonach bis auf die Wiener alle anderen SPÖ-Landesparteien sehr Babler skeptisch sind und vielleicht den Christian Kern schon bevorzugen würden als neuen und alten SPÖ-Vorsitzenden. Das nach unseren Recherchen ist allerdings nicht zutreffend. Also da gibt es schon andere Landesparteien auch, die Christian Kern skeptisch sehen und nicht unbedingt jetzt den Andreas Babler sofort ablösen, denn zum Beispiel kann man nicht vorstellen, dass die Kärntner den Andreas Babler loswerden würden zu diesem Zeitpunkt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Oberösterreichische Landespartei so hinter Christian Kern stehen würde. Ein Blick auf die Länder zeigt eines allerdings, da gab es jetzt einige Wechsel. Also in Kärnten mit Fellner einen neuen Landesparteivorsitzenden, in Salzburg ganz aktuell mit Eder einen neuen Landesparteivorsitzenden, in Oberösterreich einen neuen Landesparteivorsitzenden, Winkler. Und das sind schon alles Persönlichkeiten, die natürlich bei weitem nicht so links sind, wie Andreas Babler die SPÖ ausgerichtet hat. Beispiel Kärnten, Fellner, der neue Landesparteivorsitzende, ist sogar dabei, einen neuen Paradigmenwechsel im Umgang mit der FPÖ einzuführen. Er sagt, man soll sich gegenüber der FPÖ ordnen. Und das ist natürlich nicht die Linie des Andreas Babler.
Ich möchte direkt einhaken. Was man schon auch konstatieren muss, dass es Andreas Babler nicht gelungen ist, die Partei zu einen. Diese Partei war zerrissen zwischen zwei Flügeln, eben Wien und Gewerkschaft auf der einen Seite, die eben zuerst hinter Pamela Rendi-Wagner gestanden ist und dann hinter Babler, wenn es gegen Doskozil ging, und auf der anderen Seite das Doskozil-Lager. Und zu dem gehörten eben die meisten Bundesländer. Und diese Kluft sehen wir in der aktuellen Debatte, ob er der Richtige ist, aus Sicht der Partei leider wieder.
Aber weil du auch Matterbauer angesprochen hast, das stimmt natürlich. Nie und nimmer würde sich Matterbauer gegenüber Andreas Babler einen Aufstand wagen, sich erheben. Er ist ja auch kein sozusagen Parteipolitiker, der dieses Machtspiel gelernt hat und hätte ja auch nie sozusagen diese Ruchlosigkeit, die man braucht, um so ein Amt aktiv anzustreben. Eine Ruchlosigkeit, die Andreas Babler im Übrigen natürlich schon gezeigt hat. Also Mitleiden müsste man mit Andreas Babler auch nicht haben, weil es passiert ihm jetzt genau dasselbe, was an Pamela Rendi-Wagner passiert ist, oder dasselbe, was einem Werner Faymann passiert ist, als er von Christian Kern abmontiert wurde.
Ich möchte mit euch beiden noch ein bisschen über die Gründe dieses Umfragetiefs sprechen. Andreas Babler möchte als Minister für Medien ja auch die Medienförderung auf neue Beine stellen, und dem Vernehmen nach soll es dabei nicht mehr primär um Auflagenstärke und Größe einer Redaktion gehen, sondern auch mehr um die Qualität der Inhalte. Das hat vor allem die Boulevardmedien auf den Plan gerufen, die mittlerweile eine richtige Kampagne gegen Babler fahren. Welche Rolle spielt denn das und wie geht der Vizekanzler damit um?
Das war ein ganz wichtiger Aspekt in unserer Geschichte auch, weil es ist nicht ohne, wenn dich der Boulevard mehr oder weniger abgeschrieben hat. Man muss es so hart sagen, und wir sind eine noch immer Boulevard-Republik, also ein Land, in dem der Boulevard einen starken Einfluss auf die öffentliche Meinung hat. Was ist der Boulevard? Die Kronenzeitung, Österreich, heute Gratismedien, die gerade im Roten Wien als Teil der Infrastruktur sind, die im Spital, vor der Bushaltestelle, bei der Bahn, bei der U-Bahn stehen. Und diese Medien schießen aus allen Rohren gegen Babler. Also nicht nur einfach, er liegt schlecht in Umfragen, sondern da wird gewitzelt über rote Spitzenfunktionäre, die BMW fahren, nach dem Motto, Babler muss weg, also die Abkürzung. Oder es wird darüber gewitzelt, dass er nicht gut Englisch spricht, und ein Video dazu gepostet, hier spricht Babler Englisch. Passables Englisch. Also das macht man nur, wenn man wirklich den medialen Behänder auspackt. Und da sind wir der Frage nachgegangen, erzeugt das die schlechten Umfragewerte oder verstärkt es? Also sind Sie der Trend, machen Sie den Trend gegen Babler oder verstärken Sie nur den Trend? Die Kronenzeitung damit konfrontiert, den Chefredakteur Klaus Herrmann, der sagt also, auf keinen Fall wäre das so, dass man da wen absichtlich runterschreibt, weil die SPÖ ist eine wichtige Partei, aber die Umfragen sind, wie sie sind, und auf das reagieren wir, und dann gibt es noch viele, viele Fehltritte aus Krone-Sicht und so weiter. Aber natürlich gibt es da sehr, sehr viel Analysten, und muss man das auch aus der Geschichte sehen, aus der kampagnenhaften Geschichte des österreichischen Boulevard, dass es da schon natürlich einen Konnex auch zu den Medienplänen gibt, und dass man da schon immer auch gern was ausrichtet durch die Art und Weise, wie man etwas gewichtet. Das ist natürlich bei den unterschiedlichen Medien, wird das unterschiedlich gemacht. Also die Kronenzeitung ist nicht Österreich, da gibt es unterschiedliche. Aber es ist schon klar für ihn, er muss sich die Frage auch stellen, und das machen auch viele in der Partei, die jetzt nicht zu seinen größten Kritikern und Feinden, ja, und die sagen, mir fehlt die Fantasie, wie er da wieder rauskommen soll, wenn du quasi eben von großen reichweitenstaatlichen Messenblättern eigentlich abgeschrieben bist. Also das ist schon echt schwer, da wieder rauszukommen. Aber wie gesagt, er ist ein Kämpfer.
Er ist wirklich standhaft in dieser Frage. Also der Letzte, der sich so geweigert hat, dem Boulevard nachzugeben, das war Wolfgang Schüssel als ÖVP-Obmann und Bundeskanzler. Jetzt würde ich trotzdem einmal mich so weit hinauslehnen, zu sagen, dass Andreas Babler in seinem politischen Leben nicht mehr Bundeskanzler der Republik Österreich wird, auch wenn er sich das natürlich sehr zutraut, wobei überhaupt die Frage ist, wie schnell noch oder wann je wieder ein SPÖ-Vorsitzender Bundeskanzler wird. Clemens beschreibt das auch in seinem Lauftext, dass es da wirklich so etwas wie Existenzängste gibt in der österreichischen Sozialdemokratie. Und die sind durchaus gerechtfertigt, weil es ist ja kein ehernes Gesetz, dass eine Partei oder eine alte politische Bewegung unsterblich ist. Sondern wir sehen am europäischen Beispiel Frankreich, dass sozialdemokratische Parteien auch einfach immer mehr schrumpfen können und auf einmal weg sind. Und da gibt es derzeit in der SPÖ tatsächlich die Angst, dass es auch ein sozialdemokratisches Schicksal in Österreich sein könnte und dass irgendwann einmal am 1. Mai am Wiener Rathausplatz, da marschiert dann nicht mehr die SPÖ auf, sondern die werden dann unterrechts wahrscheinlich, wenn sie daneben am Stadtpark sich zusammensetzen, weil es nicht mehr so viele Leute gibt.
Aber jetzt eins noch dazu, allein deine Aussage, wenn man sich die auf der Zunge zergehen lässt, die Aussage nämlich, dass es die Frage ist, wann überhaupt wieder mal ein Sozialdemokrat den Bundeskanzler stellt und das eher unwahrscheinlich ist. Das stimmt in der Analyse auch deswegen, weil man auch mit einer FPÖ nicht zusammengeht und SPÖ und ÖVP jetzt gerade auch Mehrheiten fehlen und die SPÖ hinter der ÖVP. Aber wenn man es historisch betrachtet, in dieser Republik, Zweite Republik, wo über weite Strecken war es fast, nicht Naturgesetz, aber war es fast war es ganz normal, dass der Bundeskanzler ein Sozialdemokrat war. Also auch Werner Faymann bis 2016 noch hat 8 Jahre regiert und da war schon große Krisenstimmung, wenn man dann irgendwo bei der Gegend von 30% in Umfragen gelegen ist. Da gab es dann auch schon Geschichten, da ist er noch der Richtige. Ne? Und jetzt reden wir von 17% in Umfragen. Also das zeigt schon die ganze Dramatik und von welcher Fallhöhe wir da reden. Und das erzeugt wirklich, Stichwort Fallhöhe, Angst vor dem freien Fall.
Die Regierung ist jetzt seit gut 9 Monaten im Amt. Was ist der SPÖ bisher gelungen? Ihr habt vorher gesagt, zum Beispiel der Mietpreisstopp, der ab dem nächsten Jahr gelten soll. Und was ist der SPÖ nicht so gut gelungen in dieser Regierung bisher?
In der Big Picture kann man sagen, was der SPÖ gelungen ist, das behauptet Babel auch zu Recht in unserem Interview, ist einen Paradigmenwechsel herbeizuführen, nämlich, dass der Staat wieder mehr gestaltend eingreift in die Wirtschaft. Also nichts anderes ist ein Mietpreisdeckel, nichts anderes ist ein Strompreisdeckel. Das sind eigentlich kommandowirtschaftliche, regulatorische Eingriffe, die mit einer wirtschaftsliberalen ÖVP eigentlich nicht zu machen gewesen wäre. Und man sieht es ja an den Neos als wirtschaftsliberale Partei, die schüttelt es ja bei solchen Maßnahmen. Aber das hat auch damit zu tun, dass in der ÖVP momentan eben nicht der wirtschaftsliberale Flügel den Ton angibt, sondern eher mit der Arbeitnehmervertreterflügel mit dem ÖAB. Also in diesem Bereich ist der SPÖ sicher was gelungen. Was ihr nicht gelungen ist, ist vor allem gemessen am eigenen Parteiprogramm und am eigenen Wahlprogramm. Also da wurden schon versprochen Sachen wie in 14-Tage-Garantie für den Facharzttermin, die bekannten Vermögensteueranhebungen und so. Also in dem Sinn ist die Regierungstätigkeit das berühmte Rendezvous mit der Realität für die SPÖ, dass ihr das nicht gelungen ist. Und was ihr, aber auch der ÖVP natürlich unter Führung des Bundeskanzlers Christian Stocker, überhaupt nicht gelingt, ist natürlich ein Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Und da könnte man jetzt sagen, natürlich, Moment, wie soll das auch gehen? Ein kleines Land wie Österreich, eine kleine offene Volkswirtschaft, wir können nicht von uns aus die Wirtschaft, den Wirtschaftsmotor wieder anwerfen, sondern da gibt es schon eine komplexere, größere Struktur dahinter. Nur Andreas Babler als Sozialdemokrat tut ja so, als ob Staatseingriffe automatisch Wirtschaftswachstum generieren und das gelingt ihm natürlich auch nicht. Auch ein Rendezvous mit der Realität, auch wenn er natürlich immer sagt, schuld ist die Vorgängerregierung, die hat uns so viel Schulden hinterlassen, jetzt können wir keine Investitionstätigkeit in Österreich finanzieren. Und damit, muss man sagen, hat er ja auch recht.
Und was man auch noch dazu sagen muss, was natürlich bitter ist, dass die jetzige Regierung, die gesagt hat, ja, wir tun uns die Arbeit an, wir tun uns zusammen reformieren, bauen das Defizit ab, holen uns die Schläge für Einsparungen ab, dass man gar nicht mehr jetzt dran denkt, dass eigentlich FPÖ-Chef Herbert Kickl die Chance gehabt hätte, sich diese Arbeit anzutun und zu sagen, ja, ich mache den Bundeskanzler, ich gehe mit der ÖVP in eine Regierung, ich pack's an, ich zeige, wie es geht. Ja? Das wäre nicht ohne gewesen. Aber jetzt machen es die drei. Sie profitieren nicht davon. Das zeigen auch jüngste Umfragen, weil die aktuellen Umfragen sind nicht anders als die von mir vorhin zitierte. Also wieder ÖVP und SPÖ zusammen keine Mehrheit, nicht einmal mit den Neos mehr, glaube ich, aktuell. Ganz weit oben FPÖ mit ihrem Chef Herbert Kickl, die natürlich jetzt auch aus allen Rohren schießen gegen die Opposition, gegen die Regierung, aus der Opposition heraus und eben vergessen machen, was sie alles versprochen haben im Wahlkampf. Das war ja weit mehr noch als die SPÖ. Also da ging es um milliardenschwere Steuersenkungen, wurden da versprochen von der FPÖ und Herbert Kickl. Das ist aus jetziger Sicht völlig absurd gewesen. Das hätte sich auch alles einrechsen müssen, so wie SPÖ-Chef jetzt viele Dinge. Aber das ist einfach, irgendwann kann man nicht mehr auf die Vorgängerregierung verweisen, man kann nicht auf einen Herbert Kickl verweisen, man wird an seinen Daten gemessen und man wird auch an seinen Persönlichkeitswerten gemessen und die sind bei Babler einfach weiterhin ein Problem.
Genau, das kann man sagen. Also irgendwann ist die Hebamme nicht mehr schuld und auch der Staatsdirigismus der SPÖ hat ja seine Grenzen. Also wir haben so halb im Ernst, haben wir Andreas Babler, ist ja auch Sportminister, gefragt, naja, es gibt eine Strompreisbremse, es gibt eine Mietpreisbremse. Was ist denn mit der Skipassbremse? Weil es wird auch immer teurer. Da wollte er aber nicht sich darauf einlassen. Er hat nur gemeint, wir sollen mit der Seilbahnwirtschaft reden. Also so weit wird der Staat nicht eingreifen. Vielleicht zum Schluss ein kleines Aperçu noch. Der Clemens hat seine vielen Funktionen vorher aufgezählt. Eine davon, er ist der zuständige Minister für Kunst und Kultur. Und der Opernball ist ja der offizielle Ball der Künstler. Und natürlich muss ein Kulturminister, ist Pflicht, ein Pflichttermin für ihn am Opernball und wir haben ihn gefragt, ob er dorthin gehen will. Da hat es ein bisschen Christen, glaube ich. Clemens hat es am Anfang wieder offenbar darüber noch gar nicht nachgedacht und dann hat er gesagt, naja, es gibt viele Pflichttermine, also er weiß noch nicht genau, ob er zum Opernball im kommenden Jahr gehen wird.
Und wir haben einen leichten Dissens, weil aus meiner Sicht ist das kein Pflichttermin.
Für den Kulturminister würde ich sagen, der muss dort hingehen. Und es gibt halt, das ist es ja, auch ein Rendezvous mit der Realität. Als Minister musst du auf Termine wahrnehmen, die du vielleicht gar nicht willst. Da musst du dir überlegen, ob du wirklich Kulturminister werden wirst. Jedenfalls einen Frack hat er noch nie getragen, hat uns gesagt. Aber mit Smoking trägt er und ich finde, würde ihm auch wahrscheinlich passen. Nur natürlich, jetzt muss er den Frack ausfassen.
Ja, und euer Interview mit dem SPÖ-Parteichef und Vizekanzler und die dazugehörige Analyse von dir, Clemens, verlinke ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, in den Shownotes. Für heute dürfen wir uns verabschieden. Danke gerne, danke Clemens für euer Kommen.
Dankeschön.
Danke fürs Zuhören.
Uns hören Sie hier und auf allen anderen Podcast-Plattformen nächste Woche wieder.
Zur Frage der Nation. Der Profil-Politik-Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.